Okay, lieben Geschwister, wir wollen jetzt weitergehen. Wir haben heute Nachmittag ein bisschen gesprochen über die Vorbereitung, über das Herz des Priesters, wie er vor allen Dingen sich danach ausstreckt, in Übereinstimmung, in immer tiefere Übereinstimmung mit dem Herrn zu kommen. Jetzt wollen wir weitergehen und jetzt soll es darum gehen, was sind denn so die Dinge, die die Priester eigentlich zu tun haben? Und ich möchte jetzt hier mich auf etwas ganz Vordringliches konzentrieren. Das sind natürlich viele andere Dinge noch, aber das ist vielleicht das Zentrale überhaupt. Wir hatten schon die Schriftstelle im Galater: Im Gutes tun sollen wir nicht müde werden. Und das am meisten gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Und das, die Aufgabe, die der Herr den Priestern gibt, ist, vor Gott zu stehen und von Gott etwas zu empfangen und Segensströme freizusetzen für die Gemeinde. Es geht zuallererst um das Volk Gottes, es geht um die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde in diesen Prozess hineingeht, der Reinigung, der Vorbereitung, wenn die Gemeinde die Braut wird, dann wird der Herr die Gemeinde in machtvoller Weise gebrauchen, auch Dinge vom Himmel freizusetzen für die Menschen, die jetzt noch gar nicht dazugehören. Ja? Aber zunächst einmal geht es darum, dass ein Segenstrom vom Himmel kommen muss und dass Mangel ausgefüllt werden muss und dass Bollwerke gegen das Wirken Gottes identifiziert und niedergerissen werden müssen. Es muss Bahn gemacht werden. Einige Male im Alten Testament finden wir das. Macht Bahn, macht Bahn, macht Bahn. Räumt die Anstöße aus dem Weg. Räumt jedes Hindernis beiseite. Das sind Hindernisse für das geplante Wirken Gottes. Und diese Hindernisse kann Gott uns zeigen, aber ausräumen müssen wir sie. Wenn du das siehst, immer wenn eine Neubelebung war in Israel und sie aufwachten aus ihrem Götzendienst, dann hat Gott durch die Propheten klar gesprochen und hat die Götzen benannt und bloßgestellt. Aber Israel selber musste diese Götzenaltäre niederreißen. Da kam kein Blitz vom Himmel und hat das getan, sondern sie selber mussten das tun. Ja? Weil das ist notwendig als eine klare Botschaft für die Götzen. Ja, es ist nicht notgedrungen, das Volk Gottes folgt jetzt dem Handeln Gottes. Gott richtet die Götzen, also stellen wir uns jetzt auf Gottes Seite. Nein, die Götzen brauchen diese Botschaft, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Das garantiert, dass wirklich ein Bruch vollzogen wird. Ja, versteht ihr das? Deswegen kann Gott nicht kommen und wir nicken nur und dann vollzieht er das Gericht, sondern wir selber müssen diese Bollwerke der Finsternis aus dem Weg räumen. Aber Gott sendet sein Licht. Und Gott sendet sein Licht durch den Dienst der Priester. Das ist der Gebetsdienst. Das Licht Gottes kommt durch den Gebetsdienst. Und das Licht Gottes im Laufe der Kirchengeschichte seit der Wende, was wir so das finstere Mittelalter nennen, seitdem das Licht wieder zunahm und Verständnis kam über Dinge, die lange Zeit verschüttet waren, das Licht Gottes kommt in zunehmendem Maße. Es kommt nicht alles auf einmal, sondern es kommen bestimmte Dinge und die erzeugen in aller Regel gewaltige Umbrüche und Erschütterungen und rufen Widerstände hervor im Volke Gottes. Bis eine neue Wahrheit sich Bahn bricht, ist eine Menge Arbeit zu tun im Geist. Und danach kommt die nächste Wahrheit und dann die nächste und dann die nächste. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Und vor allen Dingen, was Gott offenbaren will, sind nicht so sehr Prinzipien und Wahrheiten über das Leben im Reich Gottes, das auch, aber viel, viel mehr Licht, echte Wahrheit zur Erkenntnis des Wesens Gottes. Das Wesen Gottes muss erkannt werden. Und wenn ich sage erkannt werden, dann meine ich es so, wie die Apostel es benutzt haben. Sie haben nie von theoretischen Konzepten über Gott gesprochen, sondern sie haben immer gesprochen von Gott begegnen, Gott kennenlernen, aus einer persönlichen Erfahrung heraus etwas verstehen von Gott oder klarer sehen, was man vorher nicht gesehen hat. Das war das Verständnis, wenn Paulus gerungen hat um die Erkenntnis Gottes. Und wir gehen noch einmal zum Epheserbrief zurück. Wir hatten gestern diese Passage schon einmal in der Einführung gelesen, teilweise sogar schon zusammen. Aber lasst uns dahin zurückgehen noch einmal, und ich möchte hier euer Augenmerk richten auf etwas ganz, ganz Wichtiges, was eben mit uns als berufene Priester zu tun hat. Es heißt hier in Vers 14, der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist nach der Bekehrung wurde uns gegeben, er ist das Unterpfand oder die Anzahlung unseres Erbes. Und dann geht es weiter mit diesem interessanten Wort deshalb. Wieso deshalb? Der Heilige Geist ist das Unterpfand unseres Erbes. Und dann sagt Paulus, deshalb, weil er das Unterpfand empfangen hat, deshalb tue ich das und das. Das, was kommt in den Versen von 15 bis 23, ist das, was Paulus und seine Mitarbeiter taten, und nicht nur sie, weil sie gesagt haben, die Gemeinde hat die Anzahlung bekommen, aber sie soll das ganze Erbe bekommen. Und um das ganze Erbe zu bekommen, muss etwas passieren. Etwas muss passieren. Was muss passieren? Sie brauchen vor allen Dingen Licht. Sie brauchen Licht, sie brauchen Klarheit. Er sagt, ich höre nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der oder zur Erkenntnis seiner selbst. Jetzt wird ein bisschen näher beschrieben, was denn dieser Geist der Weisheit und der Offenbarung, das ist ein Dienst, ein hervorstechender, bedeutsamer Dienst des Heiligen Geistes. Was dieser Geist der Weisheit der Offenbarung tut, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die, nämlich die Macht seiner Stärke, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und dann geht's weiter, da ist kein Kapitel im Originaltext, sondern es geht einfach weiter. Auch euch. Ich weiß nicht, ob in deiner Bibel dann eine in Klammern dann ist, hat er auferweckt. Auch euch hat er auferweckt, steht da. Aber hat er auferweckt, steht in spitzen Klammern. Warum steht das in spitzen Klammern? Weil es im Urtext im Griechischen gar nicht steht. Wie? Das steht da gar nicht. Es ist ein langer Satz, und dieser lange Satz hat ein Verb. Und dieses Verb heißt, hat er auferweckt. Also steht es doch da. Ja, aber nicht an dieser Stelle, sondern es steht da oben. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, Vers 20, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat ihn auferweckt. Und dann könnten wir das daran fügen, und auch euch. Er hat ihn auferweckt und auch euch. Die Auferweckung Christi ist unsere Auferweckung. Als Christus auferweckt wurde, Auferweckung ist etwas anderes als Auferstehung. Die Auferstehung war die physische Folge der Auferweckung. Die Auferweckung war, Christus wurde im Geist lebendig gemacht. Und das ist exakt, was mit uns passiert ist, als wir von Neuem geboren wurden. Als wir gesagt haben, jawohl, ich glaube das, Jesus ist mein Herr, er hat für mich bezahlt und ich setze mein Vertrauen nicht mehr auf meine Bemühungen und meine Werke, sondern auf die Gnade, auf das, was er für mich getan hat. Wer das tut, wer seine Knie beugt und Jesus als Retter und Herrn anerkennt, wird als Antwort Gottes von Neuem geboren. Und aus Gottes Sicht ist es eine Geschichte. Christus wurde auferweckt und auch wir. Christus wurde hoch erhoben in den Himmel und auch wir. Es ist ein Vorgang. Was bei uns fehlt, wo die Parallele nicht stimmt, wir haben noch nicht den neuen Leib. Das hat seine Gründe, aber das ist nicht das Interessante, sondern das Interessante ist die Parallele. Was mit ihm passiert ist, ist mit uns passiert. Wir wurden lebendig gemacht und wir wurden zusammen mit Christus versetzt in himmlische Örter. Und der einzige Grund, warum wir jetzt hier nicht toben und für die nächsten 2 Stunden uns nicht mehr auf den Stühlen halten können, der einzige Grund ist, wir hören, aber wir verstehen nicht. Darum brauchen wir Offenbarung. Offenbarung bedeutet, die Wahrheit leuchtet im Innern und wir wissen, was das bedeutet. Wir wissen, was das für Konsequenzen hat. Unser Leben im Reich Gottes ist abhängig von dem Maß an Klarheit oder von dem Maß an Offenbarung, das Gott uns geben kann. Wenn wir begreifen, dass wir lebendig gemacht worden sind, dass die Kraft der Auferstehung schon in uns wirksam wurde. Und es ist die Kraft, die Christus aus den Toten herausgeholt hat. Diese Kraft wurde in uns wirksam. Wenn wir das verstehen, verstehen wir, was Autorität über den Feind ist. Aber diese Dinge kann man nicht mit dem Verstand begreifen, sondern nur durch Offenbarung. Das hat Paulus gewusst und er hat niemals seinen Dienst gegründet auf seinem gesalbten, powervollen Lehrdienst, sondern hat gesagt, Lehre ist eine Sache, aber zu der Lehre muss etwas anderes kommen, der Dienst der Fürbitte. Damit durch Fürbitte der Heilige Geist freigesetzt wird, der Heilige Geist kommen kann und der Heilige Geist Menschen in die Erfahrung, in die Gewissheit, in die innere Realität führen kann von dem, wovon er gepredigt hat. Darum sehen wir diese 2 Säulen seines Dienstes, das öffentliche Verkündigen des Wortes Gottes und dann die kontinuierliche, systematische Fürbitte für diejenigen, die schon sein Wort gehört haben. Paulus schreibt hier diesen Brief, nachdem er von Ephesus weg ist und er war 3 Jahre in Ephesus und hat 3 Jahre über das Reich Gottes, über Christus, über das Leben im Geist, 3 Jahre hat er dort die Gläubigen permanent unterrichtet. Und dann geht er weg und sagt, ich bete, dass ihr Gott erkennt. Begreifst du was? Wenn Leute nach 3 Jahren Lehre von dem Apostel Paulus es nötig hatten, dass ihnen die Augen aufgetan wurden, damit sie anfangen zu sehen und damit sie Gott erkennen und alles, was damit zusammenhängt, die Berufung und dieses gewaltige Investment an Herrlichkeit in uns und die Kraft der Auferstehung, wenn sie das brauchten nach 3 Jahren Lehre von Apostel Paulus, dann was brauchen wir? Und es ist einfach eine Illusion, die langsam zerplatzt. Menschen kommen nicht in die Reife durch Sonntagsgottesdienstbesuche, sondern sie brauchen Heiliggeist-Offenbarung. Und das kommt einerseits durch ihren Hunger zustande, aber zur anderen Seite kommt es zustande, indem da Menschen sind, die systematisch und anhaltend und regelmäßig beten für einen Dienst des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist muss die Augen des Herzens auftun. Und das geschieht durch Fürbitte. Also das ist eine der mächtigsten Stellen im Neuen Testament, die uns zeigen, dass Segnungen vom Himmel freigesetzt werden durch Fürbitte. Und Paulus sagt, egal wie stark meine Lehrsalbung ist, ich kann nicht darauf alleine bauen, es muss etwas anderes dazukommen. Also wie viel mehr dann heute? Wie viel mehr? Und er glaubt, dass durch seinen Gebetsdienst die Augen der Herzen erleuchtet werden. Das heißt, wenn er nicht beten würde, bleiben die Augen der Herzen verschlossen, verklebt. Und die Leute hören, aber verstehen nicht. So sein Gebetsdienst und nicht nur seiner, auch seiner Mitarbeiter und Leute, die in gleicher Weise einfach das Reich Gottes vorangetrieben haben. Wir schauen uns gleich noch Epaphras an. Diese Leute haben gewusst und darauf gebaut, wenn wir beten, handelt Gott an den Menschen. Und er tut an ihnen etwas, was alle unsere Verkündigung nicht tun kann. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Hier haben wir einen Schlüssel für das so geringe geistliche Wachstum der Gläubigen in der westlichen Welt. Weil wir nicht Gemeinde bauen, weil wir nicht Menschen bauen und in die Reife führen, so wie das in den Zeiten der Apostel passiert ist. Wir predigen und dann denken wir, ja, jetzt haben sie es verstanden und nun ist gut. Paulus hat es anders gemacht. Er hat gesagt, ich habe in die Segen gepredigt und jetzt beten wir. Wir beten und wir beten und wir beten. Das war nicht ein einmaliges oder zweimaliges Gebet, sondern er sagt, wir hören nicht auf. Das war ein ununterbrochenes Gebet. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und er war es nicht müde, immer wieder für die gleichen Dinge zu beten. Und wenn wir begreifen, dieses Gebet und andere Gebete, wie Kolosser 1 und andere im Neuen Testament, sind heilig-geist-inspirierte Gebete nach dem Plan Gottes. Und wenn wir diese Gebete heute beten, dann werden die durch uns genau so erhört, wie damals, als Paulus diese Gebete gebetet hat. Weil die Gebete werden nicht erhört, weil ein mächtiger Apostel oder Pastor oder Evangelist oder irgendwer das betet, sondern diese Gebete werden erhört, weil sie der Wille Gottes sind. Und ein Gebet nach dem Willen Gottes wird erhört werden. Das Gebet ist nichts anderes als eine Tür, die aufgemacht wird. Und Gott bekommt das Recht und die Freiheit zu tun, was er schon immer tun wollte. Wir brauchen ein klares Verständnis, was Gebet ist. Gebet ist nicht, wir haben so unsere kleinen Wünsche und unsere kleinen Bitten und wir hoffen, dass wenigstens ein paar von diesen Dingen irgendwie von Gott erhört werden. Gebet ist etwas ganz anderes. Gebet ist, Gott zu bitten, was er uns geboten hat, was wir beten sollen. Wir bitten Gott um das, was er uns gesagt hat, worum wir bitten sollen. Er sagt uns, was wir beten sollen. Weil wir gar keine Ahnung haben, was geistiges Leben ist und wie geistiges Leben zustande kommt. Und wir würden sagen, ja, die Beter, die sollen sich um dies kümmern und das kümmern. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in unserem Land, in Deutschland, ganze Heerscharen von Fürbitter sind ausgebrannt. Weil wir die in jede kleine Landtagswahl geschickt haben und sie beauftragt haben, dafür zu sorgen, dass diese Moschee nicht gebaut wird und dass da dieses Bordell geschlossen wird und hier und da und dort. Und haben sie in alle möglichen Projekte hineingeschickt, die aber niemals dazu dienen, dass die Gemeinde vorankommt. Das erste Anliegen ist die Reife der Gemeinde. Das ist das erste Anliegen. Und so weniges von diesen Gebetsaktionen hat wirklich funktioniert und so viele Beter sind einfach müde und haben keinen Glauben mehr an die Kraft des Gebetes. Aber hier haben wir wunderbare Gebete, die sind der Katalysator für geistliches Wachstum. Und diese Gebete sind notwendig und irgendjemand muss anfangen, diese Gebete zu beten. Ich kann mich erinnern, diesem internationalen House of Prayer, IHOP, als sie anfingen ihren 24-Stunden-Gebetsdienst, ein ganzes Jahr lang haben sie kein anderes Gebet gebetet, war gar kein anderes Gebet zugelassen. Ein einziges Gebet haben sie gebetet, ein ganzes Jahr lang. Und heute noch beten sie das viele, viele Male. Obwohl jetzt schon Jahre vergangen sind, 7, 8 Jahre sind sie jetzt schon dabei. Und sie beten immer noch dieses Gebet sehr viel, aber sie beten jetzt auch andere Gebete. Aber am Anfang, ein Jahr lang, haben sie nur Epheser 1, 15 bis 23 gebetet. Überhaupt gar nichts anderes, nur das, in jeder Gebetsversammlung. Wenn wir uns eins machen mit Gebeten, die aus dem Herzen Gottes sind, dann werden wir entdecken, dass eine Schubkraft da ist, dass da eine Dringlichkeit in uns anfängt, sich aufzubauen, dass da etwas mitschwingt und etwas mitträgt und etwas mit durchbricht, was nicht von uns kommt. Der Heilige Geist arbeitet mit uns, während wir uns mit seinen Zielen eins machen. Und er räumt Hindernisse beiseite, reißt Blockaden runter und ebnet den Weg, damit das Licht scheinen kann. Und das ist die mächtigste Segnung, die die Priester freisetzen können. Das Licht vom Himmel. Das Licht vom Himmel muss scheinen. Wir müssen die Realitäten sehen. Wir müssen anfangen zu sehen, wer er ist und wie er ist und was das bedeutet. Weil die Veränderung der Gläubigen und das Wachstum kommt in erster Linie, nicht nur, in erster Linie zustande durch Sehen. Veränderung kommt zustande durch Sehen. So viele versuchen mit Willenskraft sich zu verändern. Das findest du nicht in der Bibel. Wir brauchen den Willen, um morgens rechtzeitig aus dem Bett zu kommen und unsere Zeit vor Gott zu haben. Ja, dafür brauchen wir unseren Willen. Und das ist wichtig und notwendig, haben wir gehört. Jeden Morgen müssen wir das Holz herbeischleppen. Jeden Morgen müssen wir dafür sorgen, dass das Feuer brennt. Da ist unser Wille gefragt. Aber der Wille ist nicht dazu da, dass wir uns verändern, sondern der Wille ist dazu da, dass wir in das hineinkommen, was Gott uns geboten hat, in diesen Priesterdienst, in diesen Gebetsdienst, diesen Fürbittedienst. Und dann kommt der Heilige Geist, der Geist der Weisheit und der Offenbarung, und er nimmt den Schleier weg und er gibt uns zunehmende Klarheit über die Gedanken Gottes, über den Willen Gottes, über die Pläne Gottes, über das Wesen Gottes. Wir können einmal schnell zu 2. Petrus gehen und hier schauen wir uns Kapitel 1 an, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 2. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Da gibt es gewaltige Reservoirs von Gnade. Und diese Gnade soll die Gläubigen erreichen. Die Gläubigen sollen diese Gnade erleben. Und Gnade bedeutet in erster Linie göttliche Kraftausstattung, göttliche Befähigung. Viele denken bei Gnade immer nur an unverdiente Vergebung. Und das ist ein Aspekt von Gnade, der ist wichtig, aber es ist bei weitem nicht der Hauptaspekt. Bei weitem nicht der Hauptaspekt. Sondern Gnade ist göttliche Ausstattung, göttliche Befähigung, göttliche Kraftausstattung, um dem Willen Gottes zu entsprechen. Und da ist ein Reservoir an Gnade. Und das soll kommen, das soll abfließen, das soll die Gemeinde, das soll die Gläubigen erfüllen und ausstatten. Und wie kommt diese Gnade wie fließt diese Gnade? Wie kommt sie herab? Immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Gnade wird freigesetzt durch Erkenntnis des Herrn. Und lass uns nicht sagen, ja, ich habe ihn schon erkannt, sein Name ist Jesus. Ich bin Kind Gottes, ich gehe in den Himmel. Wunderbar, gut. Preis dem Herrn, dass du das hast. Halt das fest. Aber von da gibt es mehr. Von da kann man klarer und deutlicher das Wesen und die Schönheit und die Herrlichkeit Christi sehen. Und das ist, wozu Gott uns gerufen hat. Das ist, was sein Plan ist. Wir sollen die Schönheit des Herzens Jesu, des Wesens Jesu, seine Demut, seine Liebe, seinen brennenden Eifer für uns, wir sollen das sehen. Weil wenn wir es sehen, werden wir verändert. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle schauen die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Angesicht an. Und werden so, auf diese Art und Weise, wie indem wir anschauen, verwandelt. Verwandlung kommt durch Anschauen. Du sagst, so einfach ist es. Das ist das Prinzip. Verwandlung kommt durch Anschauen. Wir sehen das Herz Jesu für den Vater. Wir sehen sein Verlangen, den Vater zu erfreuen, sogar dann, wenn es ihn etwas kostet, sogar dann, wenn es ihn viel kostet, sogar dann, wenn es ihn alles kostet. Wir sehen, er will den Vater ehren. Und wenn der Vater ihm sagt, Wege des Gehorsams, Wege des Leidens und den Weg des Kreuzes zu gehen, Jesus hat nicht gezögert. Jesus hat nicht gesagt, naja, also das geht es doch zu weit. Sondern er hatte ein Herz, dem Vater zu gefallen. Koste es, was es wolle, egal was das für ihn persönlich bedeutet. Jesus ist gestorben, verurteilt worden und hingerichtet worden wegen der Anklage, er ist der Sohn Gottes. Wegen dieses Anspruches, der Sohn Gottes zu sein. Deswegen wurde er hingerichtet. Er hätte nur im letzten Moment in der Folter sagen müssen, also ich muss das noch einmal klarstellen, das war ein Missverständnis und so nicht und eigentlich hätte zurückrudern können und hätte sein Leben bewahrt. Aber er wollte dem Vater gehorchen, den Vater ehren und lieber sein Leben geben, als einen Kompromiss machen. Und wenn wir diese Hingabe Jesu an den Vater sehen, wir sehen die Schönheit da drin und etwas in uns fängt an, sich zu regen. Und wir entdecken, dass wir sagen, Herr, das ist, was ich brauche. Da bring mich hin, bring mich zu diesem Maß von Hingabe. Erlöse mich von meiner Oberflächlichkeit, erlöse mich von meiner Kompromissbereitschaft. Gib mir dieses Herz, Jesu. Und so ist es mit allen anderen Dingen auch. Was wir brauchen, ist Offenbarung über das Wesen Jesu. Das brauchen. Und die Gemeinde wird niemals die Braut werden. Die Gemeinde wird niemals in die Reife kommen. Die Gemeinde wird niemals auf all die Krücken und verkehrten Hilfsmittel und verkehrte Weisheit von der Welt verzichten und in Klarheit Gott nachfolgen, wenn sie ihn nicht sieht. Sie wird niemals dazu bereit sein. Da kann man diskutieren, da kann man erklären, das sind Ideen aus der Welt, das hat mit Bibel nichts zu tun, zeig mir das in der Bibel, siehst du, du kannst es mir nicht zeigen, also lass es weg. Sie werden es nicht weglassen. Aber wenn sie die Herrlichkeit des Herrn sehen, wenn sie erkennen, wie sein Wesen ist, werden sie erkennen, das ist, wozu sie berufen sind. Wir sollen seinem Bild gleichgestaltet werden. Und dann wird der ganze Geschmack sich verändern und das, was wir vorher unbedingt brauchten und worauf wir auf keinen Fall verzichten dürfen und was einfach heute nun mal zur Gemeinde dazugehört, diese Krücken, die uns behindern, Gott wirklich zu gefallen und mit Gott zu gehen und auf ihn alleine zu uns zu verlassen, diese ganzen Krücken, wir werden die verachten und wegschmeißen. Aber wenn wir ihn nicht sehen, wir werden denken, das ist normal. Und wir können auf andere hinweisen, die noch schlimmer in Kompromiss sind als wir und fühlen uns noch gut dabei. So was die Gemeinde braucht, um in Klarheit zu kommen, in Radikalität zu kommen, in brennenden Eifer für den Herrn, für seine Anliegen. Sie muss ihn selber sehen. Sie muss ihn sehen. Und wie sieht die Gemeinde die Herrlichkeit des Herrn? Durch Verkündigung und durch Fürbitte. Fürbitte für diejenigen, die das Wort gehört haben. systematische Verkündigung. Nicht nur einmal zu beten oder zweimal, sondern dran zu bleiben. Immer und immer wieder. Auch wenn wir das verstehen, was die Gemeinde braucht, sind nicht neue Ideen, neue Tricks, neue Werbeideen oder irgendwelche Wachstumsstrategien, die die neuesten Gemeindeforscher irgendwie ertüftelt haben oder so etwas. Was die Gemeinde braucht, ist eine Herzensveränderung, eine Hingabe an Jesus, ein Hunger nach der Herrlichkeit Gottes. Und eine Willigkeit in ihrem persönlichen Leben und dann in den Zusammenkünften Raum zu machen für ihn und zurückzutreten und sagen, das ist ja alles deins. Nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein und bitte wache über uns, dass wir das nie wieder wagen, unsere Hände zu legen an Dinge, die dir gehören. Hilf, dass wir das nicht mehr wagen, unsere Hände zu erheben und etwas zu nehmen, was dir gehört. Wir brauchen Offenbarung über das Herz Gottes. Und diese Offenbarung kommt durch systematisches Gebet. Und deswegen ist der Ruf des Heiligen Geistes für die Priester, sich zu erklären, sich bereit zu machen, sich hinzugeben, einen Gebetsdienst zu übernehmen für Gottes Volk. Für den Ort, für die Region, wo Gott dich hingestellt hat. Dort hast du einen Auftrag und dort sollst du beten. Lass uns einmal eine Schriftstelle aus Nehemia anschauen. Nehemia, Kapitel 4. Und da sagt Nehemia, da war das Volk ganz eingeschüchtert. Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf. Nehemia 4, Vers 8. Als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, für eure Söhne, für eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und das ist, was der Heilige Geist heute sagt, den Betern, den Fürbittern, den Priestern, die rekrutiert werden, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Er ist furchtbar über seine Feinde. Halleluja. Gnadenlos. Halleluja. Er ist kein Softie, sondern er tritt entschieden auf und er zerschlägt die Feinde, die die Gemeinde berauben und verblenden und verkrüppeln und binden und vergewaltigen. Der Herr steht auf mit Entschiedenheit. Wir werden das sehen, wir werden das sehen. Das Wort Gottes ist absolut klar, bevor Jesus wiederkommt, wird etwas passieren, was schon passiert ist, als er das erste Mal kam. Bevor Jesus zum ersten Mal kam, gab es den Geist des Elia. Und er hat geistliche Erdrutsche verursacht. Er hat die geistliche Atmosphäre in seiner Nation radikal verändert. Das war Johannes der Täufer. Er kam in dem Geist des Elia. Und durch seine Worte und durch sein Herz und seine Hingabe, sein Gebet, sein Fasten, er hat die geistliche Atmosphäre entscheidend geprägt und im Geist Bahn gemacht für das Kommen des Herrn. Und das Wort Gottes sagt, bevor Jesus zum zweiten Mal kommt, und bitte, es gibt nur zwei Kommen Jesu, es gibt kein inoffizielles, drittes, heimliches Kommen, wo er die Gemeinde nimmt und dann fahren da irgendwelche Taxis führerlos durch die Gegend und irgendwelche Flugzeuge stürzen ab, weil der Pilot auch Christ war und entrückt worden ist. Das sind Märchen aus Hollywood. Das hat mit biblischen Realitäten überhaupt nichts zu tun. Er kommt nicht heimlich und dann wundert sich die Welt, wo Millionen von Christen geblieben sind, sondern Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit mit den Wolken. Und wenn er kommt, werden wir ihm entgegengerückt. Und das, der Tag der Ankunft des Herrn ist der Tag unserer Vereinigung mit ihm. Das ist, was Paulus gelehrt hat. Es gibt zwei Kommen Jesu. Das erste in Bethlehem und das zweite in den Wolken, in Herrlichkeit. Und es gibt nicht kein drittes und kein viertes, es gibt zwei. Wenn er das zweite Mal kommt, dann bleibt er und macht sein Office in Jerusalem. Halleluja. Und bevor das zweite Kommen Jesu kommt, muss auch eine Vorbereitung passieren. Und der Geist des Elia wird wiederkommen. Elia wird wiederkommen. Und ich glaube, das gibt manchen Grund zu der Annahme, dass vielleicht Elia einer der beiden Zeugen ist, die am Ende in Offenbarung dort genannt werden. Aber wovon ich spreche, ist nicht eine einzelne Person, sondern eine ganze Armee von Menschen in dem Geist des Elia. Und sie werden das tun, was Elia getan hat, die falschen Propheten konfrontieren und bloßstellen und das Volk zurückrufen zu Gott und die Herzen der Väter zu den Söhnen bekehren und die Herzen der Söhne zu den Vätern. Das wird der Geist des Elia tun. Die falschen Propheten werden ausgeschaltet werden. Das wird eine Konfrontation sein. Aber die ist notwendig. Die Gemeinde wird gereinigt werden von allen verkehrten Einflüssen. Und es kommt durch den Geist des Elia. Und das wird gewaltig sein. Es wird gewaltig sein. Und Gott wird viele schockieren, wenn sein Kommen angesagt ist. Wenn sein Kommen tatsächlich passiert, in dem Sinne, dass er in sein Haus kommt und die Gemeinde vorbereitet. Und viele Dinge, die heute als normal akzeptiert werden, an Manipulation und Kontrolle und Witchcraft und lauter solche Dinge. Es wird mit diesen Dingen im Hause Gottes zu Ende gehen. Es wird, es muss. Weil das Dinge sind, die haben zu tun mit dem Wesen Satans. Die haben nichts zu tun mit dem Wesen des Lammes. Nichts. Und darum müssen diese Dinge raus. Und wenn die erstmal drin sind, gehen die nicht so leicht raus. Die brauchen eine deutliche Konfrontation und die bekommen sie. Und es wird rauskommen. Es wird rauskommen. Eine Braut ohne Flecken und Runzel. Und hier ist der Ruf damals an das Volk. Und ich glaube, das ist genauso heute. Denkt an den Herrn, den Furchtbaren. Und kämpft. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und eure Töchter. Für eure Frauen und eure Häuser. Kämpft. Kämpft. Wir sind gerufen, Bahn zu machen, dass Bollwerke niedergemacht werden und dass die Erkenntnis des Herrn kommt. Hosea 4, Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Mangel an Erkenntnis. Wir haben keinen Mangel an Geld, wir haben keinen Mangel an Gebäuden, wir haben keinen Mangel an Personal, wir haben einen Mangel an Erkenntnis Gottes. Nicht Bücher über Gott, sondern persönliche Erkenntnis Gottes, wo Menschen die Heiligkeit, den Eifer, die Entschiedenheit, die Schönheit, die Demut Gottes sehen und davon überwältigt sind und sagen, keiner ist wie er. Keiner ist wie er. Und er verdient es, dass ich mein Leben ihm gebe. Und ich will es für ihn verschwenden. Das ist der Sinn meines Lebens. Und es gibt nichts Wertvolleres und nichts Schöneres und nichts Größeres, als sein Leben zu verschwenden für den Herrn. Wenn Offenbarung kommt, kommt Willigkeit zu Opfer, Willigkeit zur Hingabe. Das kommt nicht zustande, indem das eingeprügelt wird von der Kanzel. Höher, schneller, weiter. Das funktioniert nicht. Das Herz reagiert mit Hingabe, wenn es die Schönheit des Königs sieht. Und da sind eine Menge Bollwerke und Hindernisse, die müssen niedergerissen werden. Das Wort Gottes, 2. Korinther 10, 4 und 5, redet von mächtigen Waffen, die wir haben. Und wir sollen kämpfen gegen Gedanken. Und wir sollen Höhen gefangen nehmen. Das sind Ideologien und Lehren und Vorstellungen, die nicht von Gott kommen, die nur ein Ziel haben, die nur zu einem Zweck installiert worden sind im Volk Gottes, um die Erkenntnis Gottes zu blockieren. Jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, sollen wir niederreißen. Das ist die Aufgabe. Wir müssen Bahn machen, Raum machen, Dinge beiseite räumen, im Geist arbeiten. Da müssen wir mit gewaltigen Bulldozern kommen, mit gewaltigen Planierraupen. Die ganze geistige Landschaft muss total umstrukturiert werden. Das wird danach nie wieder so sein wie vorher. Es wird sich vollständig verändern. Und da ist eine freie Bahn. Und der Herr kann zu seinem Volk sagen, das ist mein Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Und wir sehen den Sohn. Wir sehen die Schönheit, die Herrlichkeit. Und wir sagen, wow, wow, das ist unser Gott. Halleluja. Halleluja. Und Herzen werden in Brand gesetzt. Herzen werden willig werden. Herzen werden sich freiwillig hingeben und sagen, hier, ich melde mich. Ich will dem König nachfolgen, egal was das bedeutet. Und das wird nicht so oberflächlich sein, irgendwie aus so einer charismatischen, aufgeputschten Euphorie-Atmosphäre, sondern es wird kommen aus Offenbarung. Es wird kommen, weil Menschen ganz deutlich die Klarheit Gottes sehen und ihr Herz reagiert. Halleluja. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Mangel an Erkenntnis. Und so viele haben noch nicht immer ein bisschen gesehen von der Klarheit und der Schönheit des Herrn. Und sie sind voll mit religiösen Klischees. Und sie wissen nicht, wie der Herr wirklich ist, weil sie ihn nie gesehen haben. Weil sie ihn nie gesehen haben. Und den Herrn von seinem Wesen her nicht zu kennen in der Endzeit, in den Tagen der großen Verführung, ist absolut lebensgefährlich. Es ist lebensgefährlich. Weil Jesus hat gesagt, viele falsche Christusse werden kommen. Verführung wird kommen. Seht zu, dass euch niemand verführe. Paulus hat es aufgegriffen. Seht zu, dass euch niemand verführe. Also da habe ich eine Verantwortung. Und wenn ich die Verantwortung wahrnehme, wenn ich tue, was der Paulus mir sagt, dann werde ich nicht Verführung anheimfallen. So Verführung ist nicht etwas, wo man schutzlos dagegen irgendwie oder machtlos dem gegenübersteht und nur hoffen kann, naja, hoffentlich trifft es meinen Bruder und nicht mich. Sondern das Wort sagt ganz klar, was wir zu tun haben, um uns vor Verführung zu schützen. Und wenn wir tun, was das Wort sagt, da können die schlimmsten Verführungen kommen. Und das wird uns alles nicht umwerfen. Das wird uns alles nicht irritieren. Das wird uns alle nicht irgendwie verunsichern. Sondern wir werden wissen, so ist der Herr und so ist er nicht. Und weil er so nicht ist, habe ich damit nichts zu tun. Und egal wie viele da rennen und wie viele begeistert sind und wie viele da irgendwie sagen, das ist es jetzt endlich. Wir haben den Herrn gesehen und wir sind nicht mehr hin und her zu bewegen von irgendwelchem Wind der Lehre. Es klappt nicht mehr, es geht nicht mehr. Das Herz wird fest durch Gnade. Es richtet sich aus auf den Herrn, es verankert sich dort und es ist nicht mehr abzubringen. Von nichts mehr hin und her zu bewegen. Wie notwendig ist das? Und lass mich einfach mal, damit wir sehen, wie praktisch das ist und dass das nicht etwas ist, was vielleicht in 50 Jahren eine Bedeutung hat, sondern hier und jetzt und heute mitten unter uns sind diese Dinge aktiv und lebendig und der Schutz davor ist, dass das Volk Gottes und dass wir selber erst einmal wirkliche Erkenntnis über den Herrn haben. Ich hörte eine Botschaft von einem Mann Gottes und er sprach dort in euphorischen Tönen über diese ökumenische Einheitskonferenz, die 2007, im Mai 2007 in Stuttgart stattgefunden hat, wo Tausende von Gläubigen aus allen möglichen Richtungen, Gruppierungen und Kirchen und so weiter zusammengekommen sind und wo sie ein Bündnis der Liebe geschlossen haben. Und im Leitungskomitee waren Leute aus, gemessen am neutestamentlichen Standard, aus den skurrilsten Bewegungen. Die Initiatorin und Leiterin, die jetzt vor kurzem verstorben ist, aus der Fokularbewegung. Fokular steht für die Vereinigung aller Religionen. auf ihrer Webseite ist, Gott ist der Vater aller Menschen. Jeder, der seine Bibel kennt, weiß, dass es eine religiöse Lüge ist. Gott ist nicht der Vater aller Menschen. Gott ist der Schöpfer aller Menschen. Und er will ihr Vater sein und durch Christus können sie in diese Vaterschaft hineinkommen. Aber Gott ist niemals der Vater aller Menschen. Das ist eine religiöse Lüge. Und ihr Ziel ist, alle Christen miteinander zu vereinigen und danach die Religionen miteinander zu vereinigen und danach alle Menschen guten Willens. Und dann kommt der Friede über diesen Globus. Hallo, wo haben wir das in der Bibel gelesen? Das ist niemals der Plan Gottes. Niemals. So, das war eine Figur aus dem Leitungskomitee dieser obskuren Konferenz. Eine andere Figur war ein Leiter von einem Werk, das heißt St. Egidio. Die praktizieren das bereits. Die machen Gottesdienste mit Hindus und mit Buddhisten zusammen. Feiern sie, ich weiß nicht, was sie da für Veranstaltungen machen, aber Gottesdienste mit Angehörigen von anderen Religionen zusammen. Und dieser Sprecher auf dieser Botschaft nahm Bezug auf Menschen einer anderen Gruppe, die auch mit im Leitungskomitee vertreten sind. Das ist eine katholische Laienbewegung und deren Ziel ist es, und das kannst du wirklich im Internet nachlesen, das ist kein übles Gerücht oder irgendetwas, das Ziel dieser Bewegung, sie nennt sich Schönstadtbewegung, ist, dass Menschen eine Erneuerung des Glaubens erleben, hör gut zu, indem sie ihr komplettes Leben der Maria weihen. Ihr komplettes Leben weihen sie der Maria. Und dadurch soll angeblich eine Belebung und eine Erneuerung des Glaubens stattfinden. Also wer seine Bibel kennt und wer weiß, wie biblische Dinge einzuordnen sind, der weiß, das ist ein Aufruf zu Götzendienst. Wir haben keinen anderen Namen anzurufen als den Namen Jesu. Keinen anderen Namen. In keinem anderen ist das Heil. Christus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und der Mittler braucht keine Mittlerin. Der Mittler ist der Mittler. Der Mittler braucht nicht noch einen Mittler. Das ist völliger Unsinn. Das ist Menschenweisheit und es kommt geradewegs aus der Hölle. Und es wird versprochen, wer sein Leben Maria gibt, da wird sie dann dieses Leben huldreich weiterreichen, an den Sohn. Sie wird sich hüten. Sie wird sich hüten. Maria ist ein religiöser, irreführender Geist. Und das hat mit der Maria in der Bibel, im Neuen Testament, überhaupt gar nichts zu tun. Überhaupt gar nichts. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Mein Punkt ist ein ganz anderer. Dieser Mann Gottes sagt also besonders auf dieser wunderschönen Konferenz, wo wir alle uns so lieb gehabt haben und wo so eine Einheit war, ist mir eine Gruppe von Menschen aufgefallen und ich war so beeindruckt von ihrer Demut. Und dann nannte er den Namen dieser Menschen und das waren Leute von der Schönstadtbewegung. Götzendienst, fremde Götter anzurufen, fremden Göttern sich zu weihen, fremden Göttern zu dienen, ist das Schlimmste, was ein Kind Gottes Gott antun kann. Es ist das Allerschlimmste. Es gibt nichts Schlimmeres als das. Das ist die ultimative Sünde. Und es ist ein Greuel für Gott. Das ist dieses Wort, das er dort benutzt. Das ist ein Greuel für ihn. Und jeder, der solche Dinge tut, sogar die Person, nicht nur die Sünde selber, sondern die Person, die solche Dinge tut, ist ihm ein Greuel. Das ist, was Gott sagt. Und auf solche verrückten Ideen kann nur kommen, wer völlig losgelöst ist von der Furcht des Herrn, wer völlig losgelöst ist von einer wirklichen Hingabe an Gott. Götzendienst ist die ultimative Frucht von Stolz. Die ultimative Frucht von Stolz ist Götzendienst, weil es Unabhängigkeit ist von Gott. Und Stolz ist immer, ja, Gott sagt so, aber wir verstehen das heute alles ein bisschen anders und wir sagen so und das ist schon gut so. Stolz ist Unabhängigkeit von Gott. So, wenn Menschen zu Götzendienst aufrufen, dann wissen wir vom Wort Gottes, egal wie nett sie auftreten, egal wie bescheiden sie sprechen, egal wie freundlich und milde sie lächeln oder was sie sonst irgendwie da tun oder vielleicht sich irgendwie schlicht mausgrau kleiden oder ich habe keine Ahnung was. Ja, egal was sie da tun, was dieser Mann dann für Demut hält, es ist nichts anderes als eine religiöse Täuschung. Und hinter der religiösen Täuschung von selbstgemachter Demut steckt ultimativer Stolz. Also da ist ein Mann Gottes, der kann das Imitat, das satanische Imitat von Demut nicht unterscheiden von der Demut Christi. Warum kann er das nicht? Weil er die Demut Christi nie gesehen hat. Wer die Demut Christi gesehen hat, weiß, es ist Hingabe an den Vater. Jesus sagt, ich kann nichts tun aus mir selbst heraus. Was ich rede, sind nicht meine Worte. Und wie ich richte, das kommt nicht von mir. Es ist alles vom Vater. Ich lebe in völliger Abhängigkeit vom Vater. Nichts kann ich aus mir selber heraus tun. Und deswegen wäre Jesus nie auf die Idee gekommen, an irgendeiner Stelle dem Vater zu widersprechen. Niemals, niemals. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt, sagt Jesus. Das ist die Demut Christi. Und wenn da eine religiöse Gruppierung, egal wo sie herkommt und egal welches Oberhaupt sie haben mag, wenn sie etwas lehren und praktizieren, was für Gott ein Gräuel ist, dann weiß ich, das ist ultimativer Stolz. Und jemand, der das nicht unterscheiden kann, das satanische Imitat von Demut, von der Demut Christi, ist ein blinder Blindenleiter. I'm sorry, aber so ist es. Er ist ein blinder Blinden. Nicht nur ist er verführt, sondern er verführt auch noch andere. Er hat so eine Werbung gemacht dafür. Die ganze Message war, wenn das nächste Mal wieder ist, dann seid ihr alle dabei, gell? Es ist so wunderbar. Und wir waren so eins und wir haben uns so lieb gehabt. Ugh. Mir wird schlecht bei sowas. Mir wird wirklich schlecht. Alles in mir sagt, So, diese Dinge sind nicht weit weg von uns, sondern die sind hier mitten unter uns. Das sind nicht Prophetien, wo wir sagen, okay, wir müssen aufpassen, vielleicht irgendwann in 30 Jahren geschehen diese Dinge. Sie sind hier mitten unter uns und sie sind sehr populär und sie sind sehr anerkannt und Massen laufen dem nach und jubeln und wissen überhaupt nicht, was du für ein Problem hast, wenn du damit nicht mitmachen willst. Und dann wissen sie schon, was du für ein Problem hast. Du bist einer, der sieht immer auf das Negative, der sieht immer auf das Trennende. Bei denen geht es doch auch um Jesus und da steht doch auch Jesus im Mittelpunkt. Hallo, wenn Jesus im Mittelpunkt steht, dann hören wir auf sein Wort und dann tun wir sein Wort. Und wenn wir sein Wort nicht tun, dann steht er eben nicht im Mittelpunkt. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Dann sind das nur Worte, das ist nur frommes Zeug, das hat keine Substanz. Es gab von einem sehr bekannten, weltweit bekannten und anerkannten prophetischen Mann eine Stellungnahme oder einen Nachruf zum Tod des letzten Papstes. Und er schrieb dort, Johannes Paul II. War ein großer Mann Gottes und er liebte den Heiligen Geist. Lass uns einen Moment nachdenken. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Es ist unmöglich, Jesus zu lieben oder den Heiligen Geist zu lieben. Und dann seine Gedanken total ins Gegenteil zu pervertieren. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich glaube sehr wohl, dass man glauben kann, dass man Jesus liebt und man macht allen möglichen Blödsinn. Ja. Aber Jesus wirklich lieben ist immer daran erkennbar, dass ich sein Wort ehre. In Offenbarung heißt es von einer Gemeinde, du hast meinen Namen nicht verleugnet. und hast mein Wort bewahrt. Wenn wir das Wort Gottes bewahren, dann verleugnen wir nicht den Namen des Herrn. Wir können nicht das Wort trennen vom Herrn selbst. Er ist das Wort, er ist die Wahrheit. Und wie ist es möglich, dass jemand den Heiligen Geist liebt und dann nimmt er die Gedanken des Heiligen Geistes, was das Wort Gottes ist, die Heilige Schrift, und an allen wesentlichen zentralen Stellen wird es total verdreht und aus Wahrheit wird Lüge. Wer den Heiligen Geist liebt, hat Respekt vor dem Heiligen Geist. Und er sagt, hilf du mir, wenn ich schon in diesem Dienst bin, dein Wort zu lehren. Hilf du mir, dass ich da nicht meine eigenen Gedanken bringe. Hilf du mir, dass ich nicht Weisheit von Menschen bringe. Hilf du mir, dass ich dein Wort nicht antaste. Gib mir Respekt, gib mir ein Herz, wie es dort in Jesaja heißt, das zittert vor deinem Wort. Gott sagt, auf die werde ich blicken, die zittern vor meinem Wort. Das ist das Merkmal derer, die Gott ehren, die Gott fürchten. Sie zittern vor seinem Wort. Und noch erstaunlicher als die Tatsache, dass dieser weltbekannte, mindestens in der westlichen Christenheit, weltbekannte prophetische Mann so einen Unsinn ins Internet setzen konnte. Noch mehr erstaunt hat mich, dass niemand von seinen Kollegen gesagt hat, hey, hallo, pass mal auf, das Ding ist total daneben, das musst du sofort canceln. Und du musst Buße tun, du musst vor allen sagen, du hast dir den größten Müll abgelassen, das ist geistliche Umweltverschmutzung, du hast Leute total krankes Zeug erzählt, du musst ganz tief Buße tun und du musst wirklich begreifen, was sind die Merkmale von Jesus zu lieben. Nichts, keine Reaktion, keine Reaktion. Diese Aussage steht unwidersprochen bis zum heutigen Tage, unwidersprochen. Verführung bedeutet, dieselben schönen Worte, die wir alle kennen und gebrauchen, in der Verkündigung und in unseren Gebeten, dieselben Worte werden benutzt, ausgehöhlt und ein völlig anderer Inhalt wird da reingetan. Und auf einmal kann man den Heiligen Geist lieben und sein Wort mit Füßen treten. Und das ist okay, kein Problem. Der liebt den Heiligen Geist. Das ist ein Urteil, das Paulus und die anderen Apostel niemals gefällt hätten. Paulus sagt zu Titus, da gibt es Leute, die geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. An den Werken kann man sehen, dass sie Gott nicht kennen. Ja, wie maßt man sich an, da über den Glauben von anderen zu urteilen? Jesus hat sich das angemaßt, die Apostel haben sich das angemaßt. Und sie wollen, dass wir klar sind und dass wir nicht Lüge akzeptieren im Namen der Wahrheit. Jetzt vor kurzem meiner Reise im Osten, ich kam mit einer Gemeinde in Berührung, die sehr viel Widerstand erlebt, auch vor allen Dingen durch ehemalige Mitglieder, die weggegangen sind und die eine Menge Dinge tun, die wirklich nicht in Ordnung sind und die versuchen, der Gemeinde zu schaden und sie spinnen Intrigen und sie spannen Rechtsanwälte ein und versuchen alles Mögliche, um die Gemeinde zu torpedieren. Und ich rechtfertige das mit keiner Silbe, das ist nicht in Ordnung. Aber was tut die Gemeinde? Wie wehrt sich die Gemeinde gegen das? Die Fürbitter wurden zusammengerufen und den Fürbittern wurde erklärt, wir haben die Aufgabe, um des Herrn willen, diese Menschen zu verfluchen. Und die Fürbitter, die dazu da sind, den Segen Gottes herabzurufen, berufen sich auf alttestamentliche Rachepsalmen und sie rufen alle möglichen Unfälle und Flüche und Katastrophen auf diese Menschen herab. Warum? Weil sie das Wesen und das Wort Christi nicht mehr akzeptieren. Das Wort Gottes ist absolut klar. in Bezug auf die, die uns verfolgen und beleidigen. Flucht nicht, sondern segnet. Das ist absolut klar. Von Jesus und von den Aposteln noch einmal neu bestätigt. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Da muss man nicht tiefe Exegese machen und in den Urtext gehen oder irgendwas. Das ist absolut simpel. Flucht nicht, sondern segnet. Und sie fühlen sich berufen, dort zusammenzukommen und einen Bund zu schließen und Flüche herabzurufen auf diese irregeleiteten Christen. Und ich habe gesagt, damit öffnen sie in der Gemeinde die Tür für den Geist des Hasses. Der Geist des Hasses wird durch diese Sache, was kein Gebet ist, sondern einfach Witchcraft, das ist einfach Zauberei, nichts anderes. Der Geist des Hasses kommt in die Gemeinde. Und eine ganze Gemeinde wegen eines starken Mannes kommt unter diese Verführung und niemand ist da, der widerspricht. Ein, zwei Fürbitter kommen dann heimlich zu mir und sagen, ich habe ein komisches Gefühl, ich glaube nicht, dass das von Gott ist. Was denkst du? Aber sie haben Angst, das öffentlich anzusprechen. Die eine Fürbitterin sagt, wenn ich sage, dass ich damit nicht übereinstimme, ich komme auf diese Liste. So eingeschüchtert sind die Leute schon. Ja, dass sie nicht einmal wagen zu sagen, hey, das ist, was die Bibel sagt. Ja, wenn ich das sage, bin ich Rebell und dann komme ich auf die Liste und das, was wir herabgerufen haben auf die Rebellen, das wird auch mich treffen. Das ist der Anfang eines geistlichen Gefängnisses. Der Anfang eines Kultes. Und in allen drei Beispielen geht es um das Gleiche. Weil man den Herrn nicht sieht, den Herrn nicht ehrt, den Herrn nicht anerkennt und sein Wort mit Füßen tritt, erlaubt man sich Dinge zu tun, die das Gegenteil sind von dem, was das Wort gebietet. Und der Dienst der Fürbitter ist, die Tür im Geist aufzumachen, dass Segensströme herabfließen können, der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und dass Menschen anfangen, immer klarer das Wesen des Herrn zu sehen und sich daran zu orientieren. Und zu sagen, ich gehöre Jesus, ich gehöre keiner Konfession, ich gehöre keiner Gemeinde, ich gehöre keinem Netzwerk, ich gehöre keinem Leiter. Eine Gemeinde fing dann an zu lehren, dass jeder Gläubige in den Leiter getauft werden muss. Sie holen das aus ganz komischen Verdrehungen heraus, wie Israel auf Mose getauft ist. So müssen jetzt die Gemeindemitglieder auf den Leiter getauft werden.